Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen. Unser Thema heute ist Führungschaos bei Volkswagen. Verspielt der Autogigant seine Zukunft? Es ist Freitag, der 4. Dezember.
Dieser Podcast wird unterstützt von Vodafone. Für kleine Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler waren die letzten Monate eine sehr herausfordernde Zeit. Nie war es wichtiger, gutes Internet zu haben, damit das Business reibungslos läuft. Vodafone hat für Businesskunden jetzt ein attraktives Angebot. Kabel-Glasfasernetz mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde gibt es für einen Aktionspreis von monatlich 34,90 Euro statt 49,90 Euro für volle 24 Monate. Jetzt Angebot sichern unter vodafone.de/businesscable.
Volkswagen, das sind inzwischen über den ganzen Globus verteilt 670.000 Beschäftigte und rund 250 Milliarden Euro Umsatz, also eine Viertelbillion. Das Machtzentrum des größten Autoherstellers der Welt aber liegt in Wolfsburg und dort ist die Lage zwischen Vorstandschef und Aufsichtsrat verknotet. Wie gefährlich das ist, darüber wollen wir heute informieren und diskutieren. Wir, das sind Michael Freitag, der die Akteure bei Volkswagen seit vielen Jahren kennt, weil er seit mehr als einem Jahrzehnt zur deutschen und internationalen Autoindustrie recherchiert. Guten Morgen, Michael.
Hi Sven, grüß dich.
Und das ist Martin Noé, Chefredakteur des Manager-Magazins. Guten Morgen, Martin.
Hallo Sven.
Michael, am Freitagabend vor zwei Wochen, am 20. November, bekam ich eine Mail von dir, in der stand, Hallo, bei Volkswagen herrscht ziemliche Aufregung über unser Stück zu Herbert Diess. Und dann wirbst du dafür, diesen Beitrag am Wochenende noch einmal prominent auf managermagazin.de zu platzieren, obwohl wir das Stück schon einen Tag vorher veröffentlicht hatten, allerdings nicht sonderlich prominent. Was hattest du recherchiert, das den Weltkonzern so in Aufregung versetzte?
Naja, ich hatte ja ein Stück gebracht mit dem Tenor, Herbert Diess verliert Autorität als Konzernchef. Das war nicht das erste Mal, dass wir in die Richtung geschrieben haben. Wir hatten im Sommer schon mal ein Stück Cowboy ohne Waffen. Das hatte schon für Aufregung gesorgt. Und jetzt kam das erneut auf. Ich hatte gehört, dass Herr Diess da das Gefühl hat, er dringt nicht mehr durch. Er kann seine Pläne für die Vorstandsbesetzung nicht durchsetzen. Er kommt mit anderen Ideen nicht so durch, wie er durchkommen möchte. Er braucht eine Stärkung durch den Aufsichtsrat, einen klaren Vertrauensbeweis. Und hatte darin auch angedeutet, dass er einen neuen Vertrag möchte, gültig bis 2025, eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrags, der nur bis 2023 geht. Und das hat halt die Herrschaften, die Mächtigen in Wolfsburg doch ein bisschen erregt. Da gab es, an dem Tag war eine Aufsichtsratssitzung der Truck-Tochter Traton und da soll massiv diskutiert worden sein, ja.
Und worin bestand die Aufregung genau? Denn wie du sagst, du hattest das zwar nicht in der Schärfe und in der Detailtiefe, aber ja von der Richtung her vorher schon mal so ähnlich berichtet.
Naja, damit war die ganze Geschichte in der Welt. Was vorher da in kleinen Zirkeln mal diskutiert wurde, war damit ja nicht mehr zu leugnen. Da regte sich dann der Betriebsrat auf, mit dem noch nicht so gesprochen worden war, wie er dachte, dass man mit ihm sprechen müsste. Die Familie wusste nicht so richtig, wie sie darauf reagieren kann. Alle fragten sich, was ist das, woher kommt das wieder? Aber vor allem musste damit eine Lösung her. Herbert Diess braucht jetzt, wo er sich wieder an die Öffentlichkeit wagt mit seinem oder seinen Bitten oder seinen Forderungen nach einem Vertrauensbeweis, da braucht er jetzt auch diesen Vertrauensbeweis und das stand im Raum damit.
Und das steht bis heute im Raum nach der Veröffentlichung. Jetzt seit nahezu zwei Wochen ist das ein ganz beherrschendes Thema. Martin, warum ist die Situation, wie sie bei VW jetzt gerade vorherrscht, so ein Alarmsignal für die Führung von Großunternehmen?
Ja, ein Unternehmen soll ja keine Demokratie mit wechselnden Mehrheiten sein und oft schwierigen Entscheidungsfindungen, sondern eine auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtete Einheit, in der alle Hierarchiestufen, so denkt man sich das zumindest, schnell auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Das ist umso wichtiger, wenn jetzt, wie in der Autoindustrie, zwei externe Schocks auf einmal kommen. Corona und Tesla. Und einen Wandel im Geschäftsmodell erzwingen. Da braucht es Führung und nun, die fehlt gerade bei VW. Denn, wie heißt der alte Spruch, ein Leader ist erst dann ein Leader, wenn die Leute ihm auch folgen. Und Herbert Diess kann im Augenblick nicht mal die Vorstände seiner Wahl bestellen.
Und spezifisch für VW, warum ist das spezifisch für VW so gefährlich?
Also ich glaube, so ein Konflikt wäre für jedes Unternehmen gefährlich. Das Interessante an VW ist, dass ein Konflikt bei VW eigentlich für die gesamte deutsche Wirtschaft unangenehm bis gefährlich ist. Ja? Weil von den über 600.000 Beschäftigten weltweit arbeiten ja fast 300.000 in Deutschland. Dazu kommen die ganzen Autozulieferer, die auf VW hin zuarbeiten. Und da wäre es schon sehr fatal, wenn ausgerechnet VW die Wende zu einem Software- und Elektroautounternehmen nicht schafft. Ne? Der Volkswagen-Konzern ist das wichtigste Unternehmen der Republik und damit gewissermaßen auch die Probe aufs Exempel, ob Deutschland hierzulande, also ob wir als Wirtschaft und als Gesellschaft digital und nachhaltig werden. Bisher, muss man klar sagen, ist weder der ID.3 von VW noch der e-tron von Audi konkurrenzfähig mit Tesla, was jetzt die entscheidenden Punkte betrifft, also sprich die Reichweite und die Softwarekompetenz, etwa die Fähigkeit, dass man ein Auto ja von zu Hause aus quasi mit einem neuen Update versorgen kann und es dann Sachen, die Tesla kann. Also sprich, das sind Punkte, die müssen gelöst werden. Und ich glaube, in der gesamten deutschen Wirtschaft, und wenn VW das nicht hinkriegt, ja, dann gute Nacht.
Offensichtlich hängt der Konflikt ja auch ganz konkret an zwei Figuren, an zwei Personen. Michael, Vorstandschef Herbert Diess und Betriebsratsboss Bernd Osterloh. Was treibt die um und was treibt die an? Mit wem willst du anfangen?
Ich fange mal mit Herbert Diess an. Herbert Diess ist zu VW gekommen, damals noch Markenchef VW, mit dem Auftrag, die Marke VW, man könnte sagen sanieren, aber auf jeden Fall wettbewerbsfähiger zu machen, was Kosten und Rendite angeht. So, dann hat er da schon schnell gemerkt, eigentlich geht es hier noch um was ganz anderes, nämlich wir brauchen eine neue Strategie, was Elektrifizierung angeht. Und seitdem ist dessen Mantra, Programm, Strategie, Volkswagen umzubauen, erst zum Elektromobilitätskonzern, inzwischen ist es mehr Technologiekonzern, Software reinbringen, Digitalisierung, so ein bisschen wie Martin das sagte. Und damit will der sich natürlich, so sind Vorstandsvorsitzende schon mal, ein Denkmal setzen, ein persönliches. Er will derjenige sein, der dieses Unternehmen, den größten Automobilbauer, in eine neue Phase der Automobilindustrie führt. So, das ist die eine Seite. Dagegen steht Bernd Osterloh, Betriebsratschef dieses Unternehmens, von vielen bezeichnet als der mächtigste Betriebsrat der Republik. Das liegt daran, dass Volkswagen schon eine, na, ich würde mal sagen, sehr spezielle Governance-Struktur hat. Der Betriebsrat, die Mitbestimmung hier ist stärker als in anderen Unternehmen. Der Betriebsrat hat viel mehr zu sagen als in den meisten anderen Konzernen. Und der will mitreden. Herbert Diess will das nicht. Bernd Osterloh tritt aber auch in 2-3 Jahren ab und er will nicht als derjenige den Konzern verlassen, unter dem die Mitbestimmung und die Macht des Betriebsrats geschleift wird. So, die stehen jetzt gegeneinander.
Und was sind das für Charaktere?
Ja, wie so Leader sind. Sehr starke Egos, die wollen sich durchsetzen. Also nachgeben wollen die beide nicht. Die sind, also Bernd Osterloh ist es gewohnt, Kompromisse zu verabschieden am Ende. Aber er ist nicht gewohnt, dass jemand kommt wie Herbert Diess und will dieses System Wolfsburg, diese Art der Mitbestimmung schleifen. Und da spielt er nicht mit. Und darum geht's im Moment.
Martin, dass Arbeitnehmervertreter und Topmanagement, so wie Michael das gerade im Beispiel von Herbert Diess und Bernd Osterloh geschildert hat, dass die aneinander geraten, ist im deutschen System gewissermaßen angelegt. Und dieses Spannungsverhältnis bricht gerade erst recht in Zeiten des Umbruchs auf, so wie derzeit. In Stuttgart bei Daimler ist das ja so ähnlich. Da schießt der Betriebsratschef rhetorisch ebenfalls scharf gegen den neuen Vorstandschef.
Ja, ehrlich gesagt finde ich auch kein Problem. Der Antagonismus oder genauer gesagt die Überwindung dessen ist ja auch etwas, wovon man profitieren kann. Nämlich die Mitbestimmung ist ja so angelegt, dass beide Seiten sich einigen müssen über gewisse Punkte oder sollten zumindest. Und wenn dann aber beide Seiten einig sind, dann geht es in der Regel, das besteht in einem auch ausländischen Manager, die das erste Mal mit der deutschen Mitbestimmung zu tun hatten, dann geht es in der Regel schneller, weil alle auf ein Ziel fokussiert sind. Also der Weg dahin ist manchmal schwieriger. Und aber das Ergebnis kann besser sein. Und es gibt ja, ich denke jetzt an die Metaller oder an die Chemieleute, sehr viele schlaue Leute unter den Betriebsräten, die durchaus nicht nur intellektuell das Format haben, sondern auch über die reine Interessenvertretung hinaus ein Interesse daran haben, dass die Unternehmen performen. Also sie sind wertvoll.
Und das System ist ja nicht über Herbert Diess einfach so eingebrochen, sondern das ist ja das System, das in Deutschland seit vielen Jahrzehnten besteht, also kann es Sie nicht verwundern. Dennoch gibt es ja Besonderheiten an dem System Wolfsburg. Michael, du hast es gerade schon angedeutet. Was ist das Besondere an dem System bei Volkswagen, wenn wir auf die Mitbestimmung schauen?
Zunächst mal noch ein anderer Punkt, Sven. Und zwar Bernd Osterloh und der VW-Betriebsrat sind jetzt nicht Blockierer. Die stehen nicht gegen die Strategie, die Herbert Diess fährt. Die wollen auch den Umstieg auf Elektromobilität. Die wollen auch den Umbau zur Digitalisierung. Die wollen auch die Modelle wettbewerbsfähiger machen. Aber da, ich glaube, Martin ist ein bisschen anderer Meinung.
Eigentlich bin ich gar nicht anderer Meinung. Ich wollte nur noch einen Punkt nennen, der Herrn Diess und Herrn Osterloh da mal kennzeichnet. Ne? Gibt Michael völlig recht. Osterloh hat natürlich Interesse daran am Umbau des Unternehmens, eben nur nicht zu den Bedingungen vielleicht, die Herr Diess formuliert. Das heißt weniger Arbeitsplätze, deutlich weniger Arbeitsplätze. Vor allem aber ist, glaube ich, haben viele ein Problem mit Herrn Diess. Herbert Diess, der war ja früher bei BMW, normaler Vorstand, da vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Als Norbert Reithofer, der damals Vorstandschef war bei BMW, mal krank war, gab es eine Vorstandssitzung, die Herbert Diess dann geleitet hat. Und da wurde etwas beschlossen, jedenfalls hat es Norbert Reithofer so wahrgenommen dann später, was er partout nicht wollte, also Norbert Reithofer nicht wollte. Also sprich, Diess hat die Abwesenheit des Vorstandschefs offenbar genutzt, um seine Position durchzubringen. Das schafft nicht unbedingt Vertrauen. Und so ist es auch, glaube ich, gekommen, dass Herbert Diess, der ja gern BMW-Chef geworden wäre, nicht BMW-Chef wurde. Und ich glaube, so ist es auch gekommen, dass viele bei Volkswagen, auch unter den Managern, dem Herbert Diess nicht so richtig trauen.
Ja, das ist in der Tat so. Die trauen dem zum Teil nicht. Erstens, weil er oft seine Beschlüsse, seine Zielsetzungen nochmal wieder umstellt. Die wissen nicht so richtig teilweise, woran sie bei ihm sind. Aber dann auch, ja, weil er eine Art hat, der Provokation, des Nicht-Teambildens, wo viele nicht damit klarkommen. Wenn das dann noch aufeinander trifft mit einer Kultur wie in Wolfsburg, wo Management und Betriebsrat sowieso eng verwoben sind, dann ist das nicht gerade ideal.
Herr Diess hat ja öffentlich gesagt, dass er das System Wolfsburg schleifen wolle. Was meint er damit?
Das heißt erstens, dass er gerade dieses Geflecht, dieses enge Miteinander von Betriebsrat und Management, das will er möglichst schleifen, zerbrechen. Da sieht er einen Grund dafür, dass er selbst mit dem Umbau dieses Unternehmens, mit dem Senken der Kosten, mit dem Vorantreiben, Digitalisierung und so weiter nicht vorwärts kommt. Ganz klar bedeutet das auch, dass er eben verhindern will in Zukunft, dass der Betriebsrat immer wieder verhindert, dass so viel, so ähnlich wie Martin das eben sagte, so viel Stellen schon mal gestrichen werden können wie notwendig, dass auch mal ein Werk geschlossen wird, dass ein Werk in der Türkei zum Beispiel gebaut wird, um die Durchschnittskosten zu senken. Na, da steht in der Tat der Betriebsrat dann häufig dagegen, teils mit guten Argumenten. Aber das kann einem Vorstandschef nicht immer gefallen.
Also im Grundsatz bei dem Ziel, das VW verfolgen sollte, Umstieg in die Elektromobilität, eine stärkere Softwareorientierung, sind sich die Lager einig, aber auf dem Weg dahin ganz offensichtlich überhaupt nicht. Jetzt ist die Frage, wer hat recht, wer sollte sich durchsetzen? Martin, auf welcher Seite stehst du, Diez oder Osterloh?
Fällt mir ein altes Zitat ein von Hans Joachim Friedrichs, der schon vor etlichen Jahren verstorbene, aber immer noch renommierte Fernsehjournalist. Der hat gesagt, einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Ich finde, er hat recht. Deswegen stelle ich mich auch auf keine Seite, sondern antworte anders. Ich glaube, das Projekt von Diez ist das Richtige. Er war derjenige, der auch dafür gesorgt hat, dass die Elektromobilität in Deutschland Fahrt aufnimmt, etwa indem er auch in Berlin klargemacht hat, dass wir die nötige Ladeinfrastruktur dafür brauchen. Und natürlich muss VW eine Software-Company werden. Tesla ist das Vorbild, was denn sonst? Osterloh würde da wahrscheinlich nicht widersprechen. Aber der Punkt ist, er verschleppt den Prozess, weil er Diez weghaben will. Das ist ein Machtkampf unter Alpha-Tieren. Wenn du mich persönlich fragst, ich hätte weder gern Diez als Geschäftsführer noch Herrn Osterloh als Betriebsratsvorsitzenden bei uns im Unternehmen. Da geht's oft nur ums Ego und zu selten ums Wir.
Michael, wie siehst du das? Diez oder Osterloh?
Ja, ich kann mich Martin insofern nur anschließen, dass ich hier keine Partei ergreifen möchte. Aber dazu kurz zwei Punkte. Der erste, ihr habt das eben schon gesagt. Herbert Diez wusste, was auf ihn zukommt, als er nach Wolfsburg gewechselt ist. Er kannte das System. Vielleicht hat er nicht wirklich eingeschätzt, wie stark der Betriebsrat dort ist. Aber er wusste es. Und er sollte eigentlich nach 5 Jahren in der Lage sein, mit diesen Leuten zusammen die richtige Strategie zu entwickeln. Und das Gleiche gilt für seinen Umgang mit Top-Management und Vorstand. Ein Vorstandschef sollte fähig sein, im Team zu arbeiten und ein wirklich starkes Team zu bilden. Das muss jetzt auch die Kernaufgabe sein in den nächsten Tagen. Da muss es jetzt gelingen, ein starkes Team rund um Herrn Diez oder, wenn das nicht gelingt, ohne Herrn Diez zu bilden, das Volkswagen in die Zukunft führt.
Über allem droht ja die Drohung Tesla. Tesla und Elon Musk, die scheinen derzeit ja wirklich alles richtig zu machen, wollen die größte Batteriefabrik der Welt in Deutschland bauen, werden hofiert von den Medien oder von den meisten zumindest und von der Politik. Und nicht zuletzt geben die Investoren Elon Musk ihr Liebstes, nämlich tonnenweise Geld. Die Börsenkapitalisierung liegt bei 540 Milliarden Dollar. VW zum Vergleich liegt so bei rund 77, 78 Milliarden Euro. Also Tesla ist locker das 7-fache wert. Ist Diez Alarmismus da nicht eigentlich gerechtfertigt? Oder vielleicht anders die Frage, ist Tesla nicht vielleicht schon zu weit enteilt?
Tesla ist in bestimmten Technologiebereichen schon relativ weit weg. VW versucht das jetzt oder Volkswagen versucht das jetzt mit einem Tesla-Fighter-Projekt aufzuholen. Ob das gelingt bis 2024, das ist schwer zu sagen. Tesla bleibt auch nicht stehen. Nur das hat mit dem Machtkampf jetzt eigentlich wenig zu tun, weil dass man da aufholen muss und dass man daran arbeiten muss, da sind sich alle einig. Da bremst auch kein Betriebsrat, da fehlt Herbert Diez nicht die Macht. Also da sehe ich nicht das Zentrum des Problems.
Martin, wie siehst du das?
Ja, du hast ja eben von der Marktkapitalisierung gesprochen und das ist natürlich schon ein relevanter Faktor, auch wenn das in gewisser Weise Buchwerte erstmal sind. Ja? Man kann es nicht direkt eintauschen, aber es gibt natürlich Optionen. Und Ola Kalinius hat ja neulich, also der Daimler-Chef, hat ja neulich in einem Interview mit uns gesagt, ja, er sei eigentlich gar nicht neidisch darauf, dass Tesla so viel mehr wert sei als Daimler. Daimler ist ja noch deutlich weniger wert als VW. Denn, so war seine Argumentation, da sehe man mal, was möglich sei in einem Aktienkurs, wenn man das Unternehmen richtig ausrichtet. Jetzt muss man das nicht unbedingt so glauben, dass er vielleicht nicht neidisch ist. Ich glaube, er hätte ganz gern den Aktienkurs. Denn der Punkt ist ja, Tesla könnte theoretisch, wenn sie den Lust hätten, am einen Tag Daimler kaufen und am nächsten Tag Siemens per Aktientausch. Das gibt einem schon eine unternehmerische Freiheit, die die deutschen Autokonzerne im Augenblick in dem Ausmaß nicht haben. Also sprich, wir müssen schon Gas geben. Elon Musk hat gesagt, Michael sagte eben, sie sind technologisch voraus. Sie sind ja von den Stückzahlen, sind sie weit hinten dran. 500.000 Autos im Jahr werden wahrscheinlich dieses Jahr produziert werden. Elon Musk hat gesagt, ach, er könnte sich vorstellen, 2030 20 Millionen Autos zu produzieren. Keine Ahnung, ob das so kommt. Scheint mir echt viel zu sein. Aber das wäre das Doppelte von dem, was VW heute macht. Also man muss was tun. Ich glaube, da geht es schon um Geschwindigkeit.
Michael, du bist aber vergleichsweise zuversichtlich, was die technologische Kompetenz der deutschen Autohersteller anbetrifft, dass da der Abstand noch nicht zu weit aufgeklafft ist.
Naja, da ist ein weiter Abstand. Nur dieser Abstand, den gibt es zu Tesla und zu niemand anderem. Das heißt, diese Automobilindustrie ist im Moment merkwürdig aufgestellt. Du hast auf der einen Seite Tesla mit einem neuen Autokonzept, das geprägt wird von der Elektronikarchitektur und Softwarearchitektur und von dem besten elektrischen Antriebsstrang. Und dann hast du die traditionellen Autohersteller, von denen am Ende keiner besser aufgestellt ist als die Deutschen. Die Deutschen verdienen immer noch sehr gut mit Verbrennern, die weiter im Angebot sein werden. Sie sind, ich sag's mal, wettbewerbsfähig, was Elektroautos angeht, grosso modo im Vergleich mit den anderen traditionellen Herstellern, teilweise sogar überlegen. Porsches Taycan zum Beispiel hat durchaus Vorteile auch gegenüber einem Tesla Model S. Und das heißt auch, wenn sie jetzt erfolgreich und schnell, Martin hat es betont, schnell arbeiten, dann können sie zumindest vorne an der Spitze des automobilen Rests sein und dann auch schauen, dass sie Tesla angreifen. Weil Elon Musk kann große Ziele setzen mit 20 Millionen. Bis jetzt sind es aber eben nur 500.000. Jede Fabrik ist eine Herausforderung und auch der geht nicht über Wasser.
Also es gibt eine Chance, dafür muss man aber jetzt schnell ans Arbeiten kommen oder die Projekte, die man angestoßen hat, schnell vorantreiben. Und das heißt ja, um zu unserem Thema zurückzukommen, diesen Führungsstreit schnell lösen, damit die Organisation wieder weiß, wohin sie sich ausrichten muss. Martin, wie ist deine Prognose? Wie geht's aus bei VW?
Herbert, dies wird, so glaube ich, nicht mehr lange Volkswagen-Chef sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, nicht, weil ich sehr gute Quellen hätte, die müsste ja Michael haben.
Den hören wir gleich.
Ja, aber in der Regel, das kann einfach auf Dauer nicht durchzuhalten sein, wenn ein Vorstandschef seine Vorstände nicht benennen kann, wenn es überall blockiert wird, dann muss man eine andere Lösung finden. Es wird sich dann, glaube ich, auch Bernd Osterloh bei dem Nachfolger von Herbert Diess, man kann fest davon ausgehen, dass es ein Mann wird, kompromissbereiter zeigen. Und der Nachfolger von Herbert Diess wird mit Sicherheit konsensualer führen, also gemeinschaftlicher. Und wenn VW tatsächlich seine erheblichen Investitionsmittel richtig zusammennimmt, ja, und an der Stelle wirklich den Stecker mal in die Steckdose steckt, ja, dann kann da durchaus was losgehen.
Michael, was ergeben deine Recherchen? Wie kann es ausgehen?
Den Optimismus zumindest von Martin, den teile ich. Was die Prognosen angeht, ich muss verweisen auf 2017. Gab es schon mal eine Situation, da war Herbert Diess noch Markenchef von VW. Da war der Konzernchef, damals Matthias Müller, sich schon einig mit einigen anderen Mächtigen, dass Herr Diess keine Zukunft mehr hatte auf dieser Position. Ich hätte damals gewettet darauf, dass der nicht mehr lange da ist. Das hat sich dann anders entwickelt. Ein Jahr später war er Konzernchef und ich habe es aufgegeben, da zu wetten. Dieses System mit der Corporate Governance Struktur der Porsche-Pirch-Familie, die 50% der Stimmrechte hält und da sehr, sehr mächtig ist, aber auch extrem entscheidungsunfreudig, um es mal so zu formulieren, ist nicht berechenbar. Ich weiß es nicht. Spricht vieles dafür, dass es so endet, wie Martin sagt, aber wirklich klar ist das nicht. Kann gut sein, dass Herr Diess noch bis 2023 bleibt, mit welcher Machtfülle dann auch immer.
Ist es denn überhaupt erstrebenswert für Volkswagen, konsensual zu führen künftig? Denn auf der anderen Seite, der größte Konkurrent Tesla, der macht ja gerade das genaue Gegenteil. Da ist Elon Musk der Alleinherrscher und es sieht so aus, als könne er dadurch Tesla in hohem Tempo weiterentwickeln. Stehen hier auch zwei Führungsmodelle im Widerstreit zueinander?
Natürlich, Sven, sind das zwei Führungsmodelle, die völlig unterschiedlich sind. Die werden aber auch sich zwar vielleicht hier und da weiterentwickeln, aber die werden sich nicht komplett aufeinander zubewegen. Das liegt schon bei VW daran, dass das VW-Gesetz gibt und die von Michael benannten Stimmrechte, die Porsche Pirch haben. Das heißt, Porsche Pirch sind quasi die Eigentümer, ja, wie in einem Familienunternehmen gewissermaßen. Auf der anderen Seite steht wegen des VW-Gesetzes, das ja dem Land Niedersachsen 20% der Stimmen einräumt, steht die Arbeitnehmerseite eigentlich immer in der Mehrheit da im Aufsichtsrat, weil Niedersachsen in der Regel die Arbeitnehmerinteressen auch vertritt. Muss nicht immer so sein, aber so ist es eben in der Vergangenheit immer gewesen. Das heißt, dass man muss sich schon einigen, weil das VW-Gesetz wurde ja auch schon mal versucht zu begraben vor 10 Jahren. Das ist nicht gelungen. Damit wird VW weiterleben müssen und ich glaube auch können.
Ja, ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass Volkswagen einen starken Vorstandsvorsitzenden benötigt oder eine starke Vorstandsvorsitzende. Das ist aber auch möglich, wenn der diese Randbedingung, dass Volkswagen gerade in Deutschland für eine spezielle Form der sozialen Marktwirtschaft steht mit starker Mitbestimmung, wenn er oder sie diese Randbedingung akzeptiert. Das hat vor Herbert Diess funktioniert, immer mit gewissen Zugeständnissen an die Arbeitnehmer und das wird auch nachher wieder funktionieren. Was es allerdings bedarf, wenn du sagst konsensual, Herbert Diess oder der Nachfolger benötigt den Rückhalt im Management, im Vorstand. Und da muss wieder Einigkeit herrschen. Die Leute müssen ihm vertrauen. Die müssen dann auch umsetzen, was er will, was der Vorstandschef will. Und wenn dieses Vertrauen da nicht mehr da ist, wenn er sozusagen die Lame Duck ist, dann hat es keinen Wert.
Michael, vielen Dank.
Ich sage auch danke. Hat Spaß gemacht.
Martin, dir auch vielen Dank.
Gern geschehen. Bis dann.
Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.